Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Brüssel beraten die Staats- und Regierungschefs über Strategien zur Bewältigung der Euro-Schuldenkrise. Bei einem gemeinsamen Abendessen geht es um Wege für mehr Wachstum, aber auch um die Frage, ob die Euro-Länder künftig stärker füreinander einstehen sollen. Die Meinungen darüber liegen weit auseinander. Frankreichs neuer Präsident Hollande setzt sich dafür ein, gemeinsame Staatsanleihen einzuführen, um die Krisenstaaten zu entlasten. Deutschland ist dagegen.
An vielen Börsen weltweit sind die Kurse vor dem Gipfel auf Talfahrt. Der Euro landet auf dem tiefsten Stand seit knapp 2 Jahren. Es sind angespannte Zeiten, als er die Brüsseler Bühne betritt. Europa auf der Suche nach mehr Wachstum. François Hollande will einer nicht ganz frischen Idee neuen Schwung geben. Er wirbt für Eurobonds, gemeinsame Staatsanleihen der Eurozone. Wir müssen einander ganz ehrlich das sagen können, was wir denken. Was sind gute Instrumente, um Wachstum zu schaffen? Und Eurobonds sind Teil der Diskussion. Zurzeit besorgt sich jedes Land frisches Geld über eigene Staatsanleihen und muss dafür unterschiedliche Zinssätze zahlen, je nachdem, wie sehr die Geldgeber dem Land vertrauen. So zahlt Deutschland momentan nur 1,4% für 10-jährige Staatsanleihen, Spanien dagegen 6,1%, Griechenland dramatisch mehr. Mit Eurobonds, also gemeinsamen Anleihen, gäbe es einen einheitlichen Zinssatz für alle Euro-Länder. Davon würden vor allem die Krisenstaaten profitieren. Kein gutes Geschäft für Deutschland, das sich heute sogar zum Nulltarif Milliarden leihen konnte. Die Bundeskanzlerin will lieber Arbeitsmärkte und Sozialsysteme reformieren. Eurobonds aktuell nein, danke.
Ich weise auf die Rechtslage hin. Die Verträge verbieten eine Übernahme gegenseitiger Haftung. Darunter fallen nach unserer Auffassung auch Eurobonds. Außerdem glaube ich, dass sie kein Beitrag sind, um das Wachstum in der Eurozone anzukurbeln.
Auch wenn Sie heute keine Entscheidungen fällen wollen, zu diskutieren gibt es viel. Wie lässt sich der Wunsch nach mehr Wachstum mit Leben füllen? Und auch die Situation im politisch instabilen Griechenland macht den Staats- und Regierungschefs weiter Sorgen.
Zum Stand der Beratungen jetzt live aus Brüssel unser Korrespondent Rolf-Dieter Krause.
In erster Linie dient der Gipfel dazu, sich mit dem neuen Kollegen in Frankreich bekannt zu machen. Trotzdem wird er deutlich machen, dass ihm Wirtschaftswachstum ebenso wichtig ist wie die Konsolidierung der Haushalte. Wirklich neu ist das nicht. Erst im Januar hat ein solcher Gipfel ein ganzes Maßnahmenpaket zur Wachstumsförderung verabschiedet. Gut möglich, dass man dafür jetzt auch Geld in die Hand nimmt, allerdings ohne die alte Schuldenpolitik wieder aufleben zu lassen. Weil man hier nichts Konkretes beschließen muss, kann jeder jedenfalls nach außen auf seiner Position beharren. Das hilft vor allem den Wahlkämpfern. Erst recht gilt das für das Thema Eurobonds. Bisher wurde vor allem öffentlich darüber debattiert. Heute Abend können es erstmals auch die Chefs untereinander tun. Auch über Griechenland wird man reden, ohne Änderung der Position. Hilfen gibt es nur gegen Reformen. Das ist die Linie. Eine andere ist nicht in Sicht. Zurück zu Judith Rakers.
Mehr zur Euro-Schuldenkrise finden Sie auf tagesschau.de. Dort beleuchten wir unter anderem ausführlich das Für und Wider in der Diskussion über sogenannte Eurobonds. Die stockende Energiewende war heute Thema einer Spitzenrunde von Bund und Ländern im Kanzleramt. Beide Seiten bekundeten ihre Bereitschaft, den Ausbau erneuerbarer Energien gemeinsam voranzutreiben. Kanzlerin Merkel sprach von einer Herkulesaufgabe, der sich alle verpflichtet fühlten. Die Bundesregierung hatte nach der Katastrophe von Fukushima entschieden, aus der Kernkraft auszusteigen.
Außer Betrieb. Das Atomkraftwerk Isar 1 wurde 2011 gemeinsam mit 7 weiteren Anlagen stillgelegt. Für immer. Der Großteil der übrigen Meiler soll bis 2021 vom Netz gehen, der Rest ein Jahr später. So sieht es das Ausstiegsszenario der Bundesregierung vor. Noch ist Atomenergie mit 18% ein Grundpfeiler unserer Energieversorgung. Um diesen zu ersetzen, soll vor allem der Anteil der erneuerbaren Energien kräftig steigen. Von heute 19,9% auf 35% im Jahr 2020 und schrittweise bis auf 80% 2050. Die sogenannte Energiewende soll durch den Bau großer Windparks in Nord- und Westdeutschland gelingen. Hinzu kommen viele kleinere Windkraft-, Biogas- und Solaranlagen. Durch sie soll die Energieversorgung außerdem dezentraler werden. Fallen Solar- und Windenergie wetterbedingt aus, sollen vor allem Gaskraftwerke den Energieabfall kompensieren und die Versorgung für Bürger und Industrie stabil halten. Damit dieses Konzept funktioniert und der Ökostrom der Zukunft aus den Regionen in die Ballungs- und Industriegebiete transportiert werden kann, müsste das bestehende Stromnetz erweitert werden um diese neuen Stromtrassen. Der geplante Ausbau aber stockt, weil Bürger protestieren und Konzerne milliardenschwere Investitionen scheuen. Das zweite große Sorgenkind der Energiewende ist die energetische Altbausanierung, mit der CO2-Ausstoß gesenkt und Energie eingespart werden soll. Ein Gesetz zur Förderung von Sanierung scheiterte im Bundesrat. Soll die Energiewende gelingen, müssen sich Bund und Länder in diesem Punkt einigen und die Stromkonzerne durch entsprechende Anreize für den teuren Ausbau der Stromtrassen begeistern.
Der Gipfel im Kanzleramt soll der Auftakt sein für regelmäßige Bund-Länder-Treffen zur Energiewende. Der neue Bundesumweltminister Altmaier sieht gute Chancen für einen nationalen Konsens. Grüne und Linkspartei kritisierten, das Treffen habe nur Absichtserklärungen und keine konkreten Ergebnisse gebracht.
Ein Treffen, das schon längst hätte stattfinden müssen, so denken hier viele. Beim Thema Energiewende haben Bund und Länder bisher offenbar zu wenig miteinander gesprochen. Jetzt wurde vereinbart, dass sich Ministerpräsidenten, zuständige Minister und Kanzlerin jedes halbe Jahr über den Stand der Energiewende informieren. Mehr Koordination ist die Zauberformel.
Das dürfte eine arbeitsfähige Struktur sein, mit der wir die Energiewende schaffen können. Und den Willen dazu haben wir. Und jetzt gehen wir an die Arbeit.
Alle kritischen Themen wurden angesprochen, hieß es im Anschluss. Das Gespräch sei nötig und gut gewesen. Aber
das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kernfragen, um die es bei der Energiewende geht, noch in keiner Weise gelöst sind.
Es gab zu nichts konkrete Vereinbarungen.
Um Konkretes will sich der neue Bundesumweltminister Peter Altmaier bemühen. Bund und Länder, so Altmaier, könnten sich bei den Streitthemen Gebäudesanierung und Solarförderung bald einigen. Er glaubt, dazu seien nach dem Treffen alle bereit.
Es sind offene Türen auch eingerannt worden zum Teil. Und wir haben es geschafft, über 4 Stunden intensiv zu diskutieren, ohne zu gegenseitigen Schuldzuweisungen zu kommen, ohne uns in bestimmten Positionen einzumauern.
Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler will schnell klären, wie Energieversorger überzeugt werden können, in Gaskraftwerke zu investieren. Denn Gaskraftwerke braucht das Land, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint.
Das heutige Treffen hat noch einmal gezeigt, wie kompliziert die Umsetzung der Energiewende ist. Vieles hängt davon ab, wie der neue Bundesumweltminister Altmaier mit Bundeswirtschaftsminister Rösler zusammenarbeitet. Das Kompetenzgerangel zwischen Rösler und Ex-Umweltminister Röttgen hat die Energiewende gebremst, hört man von allen Seiten im Bundestag.
Das Bundeskabinett hat heute einen Gesetzentwurf verabschiedet, der Patienten mehr Rechte einräumt. So sieht die Regelung eine umfassende Informationspflicht vor. Der Patient muss über die Behandlung und mögliche Risiken aufgeklärt werden. Im Streit über grobe Behandlungsfehler liegt die Beweislast künftig beim Arzt. Das heißt, er muss nachweisen, dass er keinen Fehler gemacht hat. Außerdem wird das Recht der Patienten auf Akteneinsicht gesetzlich verankert. Die Führungsdiskussion bei der Linkspartei geht auch nach dem Rückzug von Oskar Lafontaine weiter. Heute haben die nordrhein-westfälische Landesparteichefin Schwabedissen und Parteivize Kipping ihre gemeinsame Kandidatur für die Doppelspitze erklärt. Da auch Bundestagsfraktionsvize Bartsch sowie weitere Parteimitglieder antreten wollen, kommt es beim Parteitag in 10 Tagen voraussichtlich zu einer Kampfabstimmung.
Höchste Zeit für einen Generationswechsel, höchste Zeit für eine weibliche Führung. Das sagen Katja Kipping, Bundestagsabgeordnete aus dem Osten, und Katharina Schwabedissen aus dem Westen, aus Nordrhein-Westfalen. Gemeinsam wollen sie an die Spitze der Linken.
Wir werfen jetzt unseren Hut in den Ring. Wir wollen eine gemeinsame Lösung, eine integrative Lösung. Wir wollen die Partei zusammenführen.
Wir wissen, dass unser Vorhaben mutig ist, aber wir wollen auch Mut machen, sich wieder verstärkt in die Linke einzubringen.
Er hatte gestern den Verzicht auf seine Kandidatur erklärt. Oskar Lafontaine war heute wieder in Saarbrücken. Hier bleibt er nun Fraktionsvorsitzender. Seine Lebensgefährtin Sarah Wagenknecht aber wurde heute vom Lafontaine-Lager als mögliche Vorsitzende ins Spiel gebracht. Sie selbst schließt das zwar nicht aus, unterstützt aber erstmal die Kandidatur der beiden Frauen.
Ich finde jetzt eigentlich die Vorstellung sehr charmant, dass wir eine weibliche Doppelspitze bekommen. Oskar Lafontaine hat ja sozusagen den Weg frei gemacht, dass es eben eine nicht konfrontative Lösung gibt. Ich finde, dass es jetzt auch an Dietmar Bartsch wäre, dafür den Weg frei zu machen.
Doch Dietmar Bartsch will nicht aufgeben. Seine Kandidatur stehe, bestätigte er heute Abend in Leipzig erneut und bekommt dafür auch Unterstützung im Osten.
Ich glaube, dass diese ganze Ausschließeritis und Rücktritteritis uns allen nichts hilft. Auch Dietmar Bartsch darf nicht aufgefordert werden, jetzt seine Kandidatur zurückzuziehen.
Unabhängig von Bartsch hat auch noch die sächsische Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann ihre Kandidatur angekündigt. 10 Tage vor dem Parteitag ist das Bewerberfeld der Linken unübersichtlich.
In Ägypten findet heute und morgen die erste freie Präsidentenwahl seit dem Sturz des früheren Machthabers Mubarak statt. Die etwa 50 Millionen Stimmberechtigten haben die Wahl zwischen 12 Kandidaten. Mit Spannung wird erwartet, welche politische Richtung sich durchsetzt. Favoriten auf den Wahlsieg gibt es sowohl im islamistischen Lager als auch in den Reihen jener, die für die Trennung von Staat und Religion eintreten.
Kaum hatten die Wahllokale geöffnet, bildeten sich lange Schlangen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes durften die Ägypter ihren Wunschpräsidenten unter mehreren Kandidaten aussuchen, frei und fair. Als erstes muss ein neuer Präsident wieder Sicherheit herstellen. Dann brauchen wir Arbeitsplätze und einen wirtschaftlichen Aufschwung. 2 große Lager stehen sich bei dieser Abstimmung gegenüber. Auf der einen Seite Kandidaten, die unter Mubarak ihre politische Karriere gemacht hatten, wie dessen ehemaliger Außenminister Amr Moussa, der heute Morgen seine Stimme abgab. Auf der anderen Islamisten. Erfolgreich könnte er sein, Abdelmonem Abul Futuch, ein gemäßigter Ex-Moslembruder, der für die Gleichstellung aller Religionen eintritt. Unterstützt wird er allerdings auch von extremen Salafisten. Sein Gegenspieler in diesem Lager, Mohamed Mursi, Kandidat der Moslembrüder, die schon bei den Parlamentswahlen eine überwältigende Mehrheit erreicht hatten. Die Wähler entscheiden also zwischen weltlich ausgerichteter Politik, die sich an die Vergangenheit anlehnt, und einem islamistisch eingefärbten Ägypten. Allerdings hat sich keiner der Kandidaten unmissverständlich zur künftigen Rolle des Militärs geäußert, das seit 15 Monaten das Land regiert. Alle Kandidaten scheuen die offene Konfrontation mit dem Militärrat. Der hat zwar versprochen, sich nach den Wahlen in die Kasernen zurückzuziehen, doch die Ägypter fürchten, dass er versuchen wird, von dort die Politik zu lenken, um nicht seine vielen Privilegien zu verlieren.
Nach dem Facebook-Börsendebüt haben Investoren Schadensersatzklagen gegen das soziale Netzwerk und die mit dem Börsengang betrauten Banken eingereicht. Der Vorwurf, Schlüsseldaten über die Aktivitäten und Perspektiven von Facebook seien verschwiegen worden. Aus demselben Grund ermittelt auch die US-Börsenaufsicht. Der Kurs der Facebook-Aktie war an den ersten 3 Handelstagen erheblich eingebrochen. 2 Goldmedaillen gab es heute für die deutschen Schwimmer bei den Europameisterschaften in Ungarn. Sarah Pöwe siegte über 100 Meter Brust. Paul Biedermann verteidigte seinen Titel über 200 Meter Freistil.
Paul Biedermann hat seine Pflicht erfüllt. Er holt EM-Gold Nummer 2, auch wenn hier in Debrecen die große Konkurrenz fehlt. Biedermann ist mit einer sehr guten Zeit im Finale über 200 Meter Freistil gerüstet für die Olympischen Spiele. Der deutsche Schwimmstar ist eine große Medaillenhoffnung für London. Gold holt ebenfalls die Wuppertalerin Sarah Pöwe über 100 Meter Brust, ihr erster Titel bei einer Europameisterschaft. Silber geht an die Olympiasiegerin aus Berlin, Britta Steffen, über 100 Meter Freistil hinter der Schwedin Sjöström. Dritte Daniela Schreiber aus Halle an der Saale.
Die Lottozahlen. 1, 23, 26, 31, 36, 42. Zusatzzahl 3, Superzahl 7. Die Gewinnzahl im Spiel 77. 6, 2, 4, 7, 0, 0, 7. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6. 9, 6, 7, 1, 4, 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 24. Mai.
In die Nordosthälfte Deutschlands strömt morgen nicht mehr ganz so warme und vor allem trockenere Luft. In der Südwesthälfte hält sich dagegen noch feuchtere Luft. Am Freitag kommt dann die trockenere Luft auch im Südwesten an. Aktuell muss stellenweise mit unwetterartigen Gewittern gerechnet werden. Es gelten entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Im Laufe der Nacht klingen die Gewitter ab. Am Tag ist es in der Nordosthälfte verbreitet sonnig, Richtung Mittelgebirge ab und an wolkig. In der Südwesthälfte Sonne, Wolken und es entwickeln sich ein paar teilweise kräftige Schauer und Gewitter. Der Wind wird abseits von Schauern und Gewittern schwach bis mäßig, an den Küsten und im Bergland auch frisch. In der Nacht 18 Grad am Niederrhein und 8 Grad in Vorpommern. Am Tag 16 Grad an der Ostsee und 29 Grad am Oberrhein. Die Aussichten. Am Freitag und Samstag viel Sonne, wobei am Samstag ein paar Wolken Richtung Osten hier und da auftauchen, bis 25 Grad. Auch am Sonntag scheint oft die Sonne, nur ab und an ziehen ein paar Wolken durch. Richtung Norden und Osten können einzelne Schauer und Gewitter auftreten.
Um 22.15 Uhr begrüßt sie Kara Miosga mit den Tagesthemen. Sie informiert über das Ringen auf dem EU-Gipfel um den richtigen Kurs in der Schuldenkrise und sie zeigt Ihnen, wie ein berühmter Jazzmusiker fast 4 Jahrzehnte verschollen war und sich mit seiner Musik zurück ins Leben spielte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.